das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es ist nicht 11:55, es ist 12. So hat ein Wissenschaftler den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten heute im Kanzleramt klarmachen wollen, wie ernst die Lage ist. Doch diese Mahnung hat offenbar nicht geholfen, den Streit vollends beizulegen, der unter den Regierungschefs entbrannt ist. Über das, was den Menschen jetzt zugemutet werden kann und zugemutet werden muss, damit sich nicht sprunghaft jeden Tag mehr Menschen mit Corona anstecken, wie es jetzt gerade der Fall ist. Heute waren es mehr als 5000 Neuinfektionen und die Kurve steigt steil. Am frühen Abend sollten die gemeinsamen Ergebnisse präsentiert werden, doch die Gespräche dauerten bis vor einer halben Stunde an und jetzt läuft die Pressekonferenz. Wir hören mal rein, was die Kanzlerin gesagt hat.
Kontrolle über das Infektionsgeschehen und über die Infektionsdynamik, das hat uns geleitet bei Beschlüssen, die ich ausdrücklich sehr gut finde. Und zwar entsprechend unserer Hotspot-Strategie, dass da, wo 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über 7 Tage sind, Kontaktbeschränkungen eingeführt werden, sowohl im öffentlichen Raum als auch im privaten, wenn es um Feiern geht. Des Weiteren, und das ist ein neuer Schritt, auch erste Schritte bereits bei 35 pro 100.000 Einwohner. Wir haben uns zu dieser prophylaktischen Zahl von 35 entschieden, weil wir an einigen Beispielen gesehen haben, wie schnell der Anstieg von 35 auf 50 dann erfolgt. Und so werden also dort auch schon erhebliche Einschränkungen bei den Kontakten notwendig sein. Und dass wir diese Beschlüsse so fassen konnten, das halte ich für sehr wichtig.
Wir sind heute schon einen deutlichen Schritt vorangekommen fürs ganze Land. Aber ob das reicht, ist meiner Meinung nach offen. Wir sind im zweiten Lockdown eigentlich viel näher, als wir das wahrhaben wollen. Wenn wir die Entwicklung anschauen, heute auch den Bericht des Experten, wie die Zahlen sich gerade entwickeln, in welcher Dynamik, wenn wir sehen, was um uns herum passiert, dann ist es wirklich höchste Zeit, vielleicht gar nicht mehr 11:55, sondern Schlag 12, um jetzt die Weichen richtig zu stellen. Insofern war der Termin heute, es gab ja im Vorfeld Diskussion, braucht es das, war zwingend notwendig und es war auch wichtig zu reden, auch wenn manches etwas zäh war. Denn eines ist klar, wir müssen noch mal das Bewusstsein schärfen, um was es eigentlich geht. Sollte ein zweiter Lockdown kommen, wird es für Deutschland erheblichste Schädigungen haben, wird den Wohlstand unseres Landes fundamental gefährden und für die nächste Generation, für Schulen, für Schüler, für Kinder und Kitas dauerhafte Schäden verursachen. Deswegen ist es dringend nötig, das, was wir jetzt heute machen, nicht nur zu verbalisieren, sondern, was mich freut, Herr Müller, eben auch umzusetzen. Und zwar gemeinschaftlich, und zwar so entschlossen, wie es geht.
Sie haben das erlebt, das waren lange Beratungen und mitunter auch kontrovers geführt. Es ist so, es gibt eben einfach auch die unterschiedlichen Problemdruck, jeweils aufgrund der Infektionszahlen in den Bundesländern. Aber letztendlich war natürlich allen bewusst, dass wir tatsächlich in einer besorgniserregenden Situation sind. Das muss man in aller Klarheit sagen. Es steht jetzt viel auf dem Spiel. Wir haben im letzten halben Jahr viel zusammen erreicht. Wir haben viel zusammen erreicht, weil wir sehr schnell und sehr entschlossen auch eingegriffen haben. Die Infektionszahlen sind kontinuierlich nach unten gegangen in Richtung Sommer. Frau Merkel hat darauf hingewiesen, natürlich hat uns die Jahreszeit auch in die Hände gespielt. Wir haben jetzt wieder die steigenden Zahlen und haben den Winter vor uns. Und wir wissen insofern alle miteinander, dass wir was zu tun haben.
Und was jetzt ganz wichtig ist, und deshalb möchte ich auch noch mal an die Bürgerinnen und Bürger appellieren, in dieser entscheidenden kritischen Phase des Herbstes ist es ganz, ganz wichtig, dass alle auch mitmachen weiter. Die Menschen in Deutschland haben unglaublich viel mitgemacht und damit auch dazu beigetragen, dass wir im Großen und Ganzen besser dastehen als viele unserer Nachbarländer.
Ja, mahnende Worte von der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten von der Pressekonferenz, die noch läuft und die Oliver Köhr für uns in Berlin beobachtet. Vielleicht fassen wir noch mal zusammen. Was sind die wichtigsten Ergebnisse dieses Treffens, Oliver?
Ja, die Runde hat sich auf das konzentriert, wo der größte Risikobereich liegt, nämlich auf private Feiern, auf öffentliche Feiern. Das ist das, wo in den vergangenen Wochen und Monaten die meisten Infektionen aufgetreten sind. Und darauf hat man sich jetzt konzentriert, da Regeln geschaffen, ab einer 35er Inzidenzzahl, wie man so schön sagt, gibt es Regelungen, dass die Privatfeiern auf 15 Personen im privaten Raum begrenzt werden. Und wenn die Zahl 50 gerissen wird, dann werden es nur noch 10 sein, mit der Möglichkeit, das noch weiter einzuschränken. Also erhebliche Einschränkungen bei privaten Feiern. Das ist sozusagen die große Überschrift. Das Problem bei alledem, keiner weiß so richtig, wie man das insbesondere im privaten Raum kontrollieren will. Da sollen die Ordnungsämter jetzt unterstützt werden, zum Teil durch die Bundespolizei, wenn die Länder das wollen. Aber das komplett zu kontrollieren, wird ziemlich schwierig.
Wieso konnte man sich nicht durchringen am Ende zu einer gemeinsamen Entscheidung bei dem umstrittenen Beherbergungsverbot? Das ist schon schwer auszusprechen, schlimmes Wort. Das hat ja allein in den letzten Tagen für wahnsinnig viel Ärger gesorgt.
Das hat es und das hat auch heute Abend für wahnsinnig viel Ärger gesorgt, denn es gibt die einen, die sagen, das bringt überhaupt nichts von Privatreisen, von Urlaubsreisen, sind kaum Infektionszahlen ausgegangen und die anderen, die sagen, nein, es geht auch ums Psychologische, darum bleibt lieber zu Hause, vermeidet jedwede Reise. Da möchte man sich jetzt noch nicht festlegen, weil es eben widersprüchliche Meinungen und Ansichten dazu geht. Der dringende Appell an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben, nicht notwendige Reisen zu unterlassen, der steht aber in dem Ergebnispapier drin. Und das ist das, worauf jetzt einige setzen, dass die Bevölkerung das auch einhält.
Jetzt soll ja in 10 Tagen nochmal nachgelegt werden, wenn die Maßnahmen nicht greifen. Was genau heißt das? Was soll dann passieren?
Ja, das ist dann tatsächlich die Frage. In 10 Tagen wird man sehen, wie sich die Infektionen entwickelt haben. Reicht das dann? Also, wovon man nicht ausgehen kann, ist, dass wie in Frankreich eine Ausgangssperre erlassen wird. Das ist eher unwahrscheinlich, aber es könnte tatsächlich sein, dass dann das, was Markus Söder gerade als zweiten Lockdown bezeichnet hat, in greifbare Nähe rückt, dass tatsächlich wieder vieles im Land heruntergefahren werden muss, so wie das im Frühjahr auch der Fall war. Also, dass Geschäfte vielleicht teilweise schließen müssen, Restaurants teilweise schließen müssen, Fitnessstudios teilweise schließen müssen, dass das dann möglicherweise beschlossen werden muss, weil die Zahlen in den letzten 10 Tagen nochmal so weit raufgegangen sind. Darum der dringende Appell, sich jetzt daran zu halten. Alle drei Ministerpräsidenten, also die beiden und die Kanzlerin, haben klar gesagt, es kommt jetzt darauf an, dass die Bevölkerung mitspielt, sich alle daran halten, auch die einen wenigen, die sich in den vergangenen Wochen auch immer wieder nicht daran gehalten haben. Das ist, wenn man so will, der letzte Appell, bevor dann in 10 Tagen, wenn es nicht dazu kommt, zu härteren Maßnahmen gegriffen wird.
Danke für die Information, Oliver Köhr aus Berlin. Und über die Ergebnisse konnte ich kurz vor der Sendung mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer sprechen. Guten Abend, Herr Kretschmer.
Guten Abend.
Herr Kretschmer, die Kanzlerin wird zitiert mit den Worten, sie habe gesagt, dass die Ergebnisse heute nicht reichten, um Unheil abzuwenden, und hat sie und ihre Kolleginnen und Kollegen dafür mitverantwortlich gemacht. Ein vertrauensschaffendes Signal klingt anders, oder?
Wir sind gemeinsam in einer großen Sorge. Die Infektionszahlen sind nach dem Ende des Sommers nach oben gesprungen und es braucht jetzt wirklich ein entschiedenes Vorgehen ohne Hysterie. Aber jeder muss jetzt an der Stelle, an der er gestellt ist, Verantwortung übernehmen und handeln. Wir haben jetzt einen Maßnahmekatalog, den wir schon kannten, noch einmal geschärft, noch einmal betont. Und jetzt geht es an die Umsetzung mit den Gesundheitsämtern vor Ort. Wir müssen verhindern, dass diese Infektionszahlen sich jetzt noch einmal weiter verdoppeln, denn wir sehen ja in Tschechien und in den Niederlanden, wozu das führt. Wir wollen Deutschland einen zweiten Shutdown auf jeden Fall verhindern.
Aber Kretschmer, den Streit haben Sie nicht ausräumen können. Wieso haben Sie es nicht geschafft, in dieser ernsten Lage bei dem umstrittensten Punkt, dem Beherbergungsverbot, eine gemeinsame Lösung zu präsentieren oder es ganz gleich abzuschaffen? Die Mehrheit der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten war ja dafür.
Ja, auch ich. Und deswegen ist es eine Enttäuschung. Dieses Beherbergungsverbot in der jetzigen Form ist aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig. Es trifft sehr, sehr viele Menschen, die nichts mit dieser Erkrankung zu tun haben. Und wir müssen das Ganze schon so organisieren, dass es auch begründbar ist, dass es von der Bevölkerung mitgetragen werden kann. Aber ich möchte sagen, es ist ärgerlich, weil es jetzt viele Menschen auch in ihrem Urlaub trifft, aber es ist nicht der wichtigste Punkt. Der wichtigste Punkt ist, dass wir jetzt gemeinsam bei 35 Infektionen je 100.000 Einwohner und dann bei 50 Fällen entschieden handeln, dass in der Gastronomie eine Sperrstunde eingeführt wird, dass dann die Feiern, die auch stattfinden, eingedämmt werden. Das sind, glaube ich, die wirklich wichtigen Punkte, die uns helfen, dass wir eben nicht in eine so schwierige Situation kommen wie unsere Nachbarländer.
Aber ich will doch noch mal darauf zurück, weil das Signal, das heute von diesem Abend ausgeht, ist nicht unbedingt ein gutes. Die Deutschen sind ja die meiste Zeit gut mitgegangen mit den Ergebnissen und Entscheidungen. Aber gerade um dieses Beherbergungsverbot sind so viele Leute so verärgert. Fürchten Sie nicht um die schwindende Akzeptanz?
Ja, deswegen hätte ich mir auch eine Lösung gewünscht. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man das ausgestalten kann. Aber wir sind ein Land und deswegen kann man den Deutschen auch nicht verwehren, dass sie im Land Urlaub machen. Wir wollten ja gerade, dass die Dinge so organisiert werden, in der Gastronomie, in der Kultur, im Hotel, dass man, auch wenn man selbst krank wäre, andere Menschen nicht anstecken kann. Und wir sehen, wie die Gastronomen und wie viele andere sich Mühe gegeben haben, Konzepte aufgearbeitet haben. Und es wäre jetzt ein Vertrauensbeweis gewesen, hier zu einer Lösung zu kommen. Die ist jetzt vertagt worden auf den 8. November. Es ist schade, aber es sind viele, viele andere Punkte jetzt beschlossen worden. Wir haben ein gemeinsames Vorgehen und wir wollen trotzdem die regionalen Besonderheiten und die lokalen Gegebenheiten auch in Zukunft immer wieder beachten. Das war auch mir sehr wichtig. Wir müssen unterscheiden. Und wir müssen denjenigen vertrauen, die vor Ort handeln, die Bürgermeister, die Landräte, die das ganz hervorragend gemacht haben.
Die Maßnahmen, die Sie jetzt beschließen und beschlossen haben, sind das eine, Kontrolle ist das andere. Sie haben die Sperrstunde ab 23 Uhr in den Hotspots schon angesprochen. Wie wollen Sie kontrollieren, dass die, die feiern wollen, sich nicht früher oder woanders treffen? Dass das nicht gut klappen kann, hat man ja schon in Berlin gesehen.
Ich möchte, dass wir mit Eigenverantwortung vorgehen, dass wir den Menschen vertrauen und dass wir dort, wo das nicht funktioniert, mehr kontrollieren. Das werden wir mit der Landespolizei, das werden wir mit Unterstützung auch der Bundespolizei tun. Es sind 5, vielleicht sind 10% der Menschen, die sich nicht an die Regeln halten. Und was nicht passieren darf, dass das auf dem Rücken von 90% anständigen Leuten in Deutschland passiert. Wir müssen diejenigen zur Verantwortung ziehen, die sich nicht an diese Regeln halten. Und noch einmal, wir sehen, wie das in anderen Ländern sich entwickelt. Und deswegen ist es jetzt auch wichtig, dass wir ohne Hysterie, aber mit großem Entscheidungswillen klug die Dinge so organisieren, dass diese Verdoppelung, die wir jetzt erlebt haben bei den Infektionszahlen, sich nicht fortsetzt.
Werden die, die sich nicht an die Regeln halten, ein Bußgeld verhängt bekommen? Ein einheitliches von 250 Euro, wie es Ihr bayerischer Kollege Markus Söder wollte?
Darüber haben wir heute nicht gesprochen. Das ist auch nicht das Entscheidende. Wichtig ist, dass es ein Bußgeld gibt. Und das gibt es in jedem Bundesland. Und dann ist es so, wir haben Hygienekonzepte, die aufgestellt worden sind, die, das merkt man, zum Teil nicht richtig beachtet werden. Und deswegen jetzt ist Kontrolle angesagt. Und wenn wir merken, dass die Zahlen hoch bleiben, weiter steigen, müssen eben auch weitere Maßnahmen kommen. Der Instrumentenkasten ist beschrieben, jeder kennt ihn. Es können dann Veranstaltungen nur mit weniger Personen stattfinden. Man muss dafür sorgen, dass auch Feiern dann kleiner werden, dass es eine Kontaktbeschränkung wieder gibt. Alles Dinge, die wir kennen. Und die wir jetzt auch so anwenden müssen, dass sie auch aus Sicht der Bevölkerung richtig sind, verhältnismäßig sind.
Wenn die Zahlen dennoch weiter steigen, Herr Kretschmer, droht dann am Ende doch wieder so ein Lockdown, wie wir ihn im Frühjahr erlebt haben? Also Restaurants, Kneipen, Schulen womöglich auch wieder zu und Geschäfte?
Das sehen Sie ja in Tschechien, wo über eine lange Zeit dass die Zahlen immer weiter gestiegen sind. Und dann gibt es eine Eigendynamik, die nicht mehr zu stoppen ist. Man kann diese schwierige Krankheit, diese Lawine, die rollt, nur am Anfang wirklich wirksam bekämpfen. Das ist auch das, was uns Leute aus Italien immer wieder gesagt haben. Und das ist eigentlich auch unsere eigene Erfahrung. Tschechien hat jetzt zu so einer Maßnahme gegriffen. Alle Restaurants sind geschlossen, die Schulen sind geschlossen. Das wollen wir verhindern. Es geht darum, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, die weniger scharf sind, weniger Einschnitte haben, damit die Wirtschaft weiterläuft, damit das gesellschaftliche Leben weiter möglich ist.
Aber Sie sind so alarmiert, dass Sie so einen quasi Lockdown nicht ausschließen können.
Naja, wenn die Zahlen nicht mehr kontrollierbar sind, ist das dann die Konsequenz. Aber davon sind wir noch entfernt. Und deswegen ist diese heutige Runde mit den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung ein gutes Zeichen. Auch wenn wir beim Beherbergungsverbot nicht dahin gekommen sind, was ich mir gewünscht hätte, haben wir doch an vielen anderen Stellen einen gemeinsamen Willen und auch das gemeinsame Handeln, so wie in den vergangenen Monaten auch.
Danke Ihnen für Ihre Zeit und das Gespräch, Herr Kretschmer.
Bitte schön.
Und ob das, was sich die Politik heute ausgedacht hat, auch einem wissenschaftlichen Urteil standhält, das wollen wir jetzt herausfinden, gemeinsam mit dem Virologen des Bernhard-Nocht-Instituts in Hamburg, Jonas Schmidt-Schanasset. Guten Abend, Herr Schmidt-Schanasset.
Schönen guten Abend, Frau Miosga.
Also, für Hotspots soll gelten, draußen und drinnen bei privaten Feiern sollen sich nur noch 10 Personen treffen dürfen. Kneipen und Restaurants sollen ab 23 Uhr schließen. Die Kanzlerin sagt selbst dazu, das reiche noch nicht, um Unheil abzuwehren. Sehen Sie das auch so?
Das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Ich finde, die erste Maßnahme ist sehr zielgerichtet und verhältnismäßig. Das wird die Bevölkerung auch verstehen, weil genau dort eben sehr viele Infektionen aufgetreten sind. Und dann ist es eben klar, dass nicht mehr 600 Personen zusammen Hochzeit feiern können, sondern dass man das deutlich einschränken muss. Und man muss es dann eben auch durchsetzen. Und insofern finde ich das auch wichtig, dass hier eben dann auch die Bundespolizei zum Beispiel zu Hilfe gezogen wird oder eben auch private Sicherheitsdienste verstärkt eingesetzt werden.
Die Maskenpflicht überall da, wo viele Leute aufeinandertreffen, das gilt jetzt schon bei 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern. Ist es richtig, dass diese neuralgische Zahl von 50 jetzt auf 35 gesenkt wird, also damit schon früher zu beginnen?
Gut, das kann man diskutieren. Da kommt es ja mal ganz drauf an, warum diese Zahl erreicht wurde, ob die zum Beispiel so einem Ausbruch wie bei Tönnies verursacht wurde oder ob das ein Geschehen in der Fläche ist. Also da kommt es ganz entscheidend darauf an, warum diese 35 gerissen wird. Aber das wissen ja die Gesundheitsämter vor Ort und können die Maßnahmen entsprechend anpassen. Aber auch hier gilt, überall, wo Abstand nicht eingehalten werden kann, ist es natürlich wichtig, dass die Maske eingesetzt wird.
Reichen Ihnen diese Maßnahmen? Können wir damit um einen Quasi-Lockdown herumkommen?
Das kann niemand vorhersagen. Es hängt jetzt wirklich davon ab, ob sich eben die Bevölkerung daran hält. Ein Großteil macht es ja. Es gibt wenige Ausnahmen. Und da muss einfach jetzt darauf gedrungen werden, dass diese Maßnahmen auch konsequent umgesetzt werden und eben letztendlich nicht so eine Entwicklung wie in bestimmten Stadtteilen von Berlins stattfindet. Dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Dann haben wir sehr hohe Inzidenzen und das gerät dann außer Kontrolle. Und das ist genau das, was man eben natürlich nicht will.
Sind Sie eigentlich überrascht, wie schnell die Zahlen jetzt steigen, wie sie sogar in ganz Europa explodieren?
Überrascht nicht. Ich bin natürlich etwas davon überrascht, dass man auch in Deutschland eben in bestimmten Regionen zugesehen hat, weil das war doch absehbar, dass solche Feiern, eben auch illegale Feiern oder große Feiern, zwangsläufig dazu führen werden. Also hier hätte man sich natürlich schon ein frühes Einschreiten oder ein konsequentes Umsetzen der Maßnahmen, die ja nicht schlecht sind, die wir bisher hatten, die eigentlich ausreichend sind, das hätte man sich, glaube ich, sehr gewünscht, weil das wird jetzt letztendlich auf den Rücken aller ausgetragen. Das trifft auch die Wirte, die sich in den letzten Monaten hervorragend an alle Regeln gehalten haben, die Luftfilteranlagen eingebaut haben, Hygienekonzepte umgebaut haben. Und das ist eine Ungerechtigkeit, die Probleme verursacht, die zu einer Spaltung führt und zu einem Unverständnis. Und das muss man ja auf jeden Fall verhindern.
Müssen uns denn diese hohen Zahlen der Neuinfektionen große Angst einjagen oder schauen Sie mehr auf die Zahlen der Schwererkrankten und der freien Krankenhausbetten?
Das gehört beides zusammen. Also die Anzahl oder die Inzidenz letztendlich, die Anzahl der Neuinfektionen ist natürlich ein früher Indikator. Wir sehen jetzt noch nicht diesen dramatischen Anstieg bei den Hospitalisierungen oder auch bei den Sterbefällen. Aber wenn sich diese Infektion in den vulnerablen Bereich hineinfrisst, in die Altenheime, in die Pflegeheime, dann haben wir natürlich ein großes Problem. Das ist selbstverständlich. Insofern muss es hier ganz klar auch Strategie sein, diese Bereiche besonders gut zu schützen mit den neuen technischen Möglichkeiten, die wir haben. Die neue Teststrategie, Antigen-Tests, die dort dann auch verstärkt eingesetzt werden. Also da haben wir in den letzten Monaten sehr viel dazu gelernt. Es muss einfach nur konsequent umgesetzt werden.
Vielen Dank, Jonas Schmidt-Schanasset, für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Es gibt Behörden, bei denen merkt man erst in der Krise, wie wichtig sie sind und wie verloren wir wären, wenn wir sie nicht hätten. Nichts ist momentan so wichtig, wie die Kontakte derer nachvollziehen zu können, die sich mit Corona angesteckt haben, um so unheilvolle Infektionsketten zu durchbrechen. Diesen Kontakt nachzuspüren ist Aufgabe der Gesundheitsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter momentan nicht durchatmen können. Es fehlt an Personal und einer zeitgemäßen Ausrüstung, weil die Ämter vor Corona regelrecht kaputt gespart wurden. Auch deshalb müssen ihnen jetzt Menschen zur Hilfe eilen, die sonst an anderer Stelle Dienst tun. Tim Diekmann.
Ungewohnter Einsatz für Steven Dumbeck. Statt in Afghanistan oder Mali arbeitet der 26-jährige Soldat nun in Heilbronn an einer etwas anderen Front im Gesundheitsamt.
Anfangs war der Gedanke, oh je, viel Klickerei, viel Programme, viel Neues. Davor wusste ich, weiß ich nicht mal wirklich, wie ein PC angeht.
Normalerweise arbeitet Dumbeck nur mit großen Maschinen, setzt als Schweißer bei der Bundeswehr Militärfahrzeuge instand. Jetzt wird er hier dringender gebraucht und recherchiert Kontaktpersonen von Corona-Infizierten.
Hatten Sie direkten Kontakt zu ihm im Sinne von Körperflüssigkeiten? Hat er gegenüber von Ihnen stark gehustet?
Ein Fragenkatalog hilft dem Soldaten beim Einschätzen der Situation.
Und zwar sind Sie jetzt von uns eingestuft in die Kategorie 1 Kontaktperson. Was bedeutet die Quarantäne? Im Prinzip für 14 Tage. Das war jetzt eine Person, die aufgrund des Shishas rauchen Kontakt hatte mit dem positiv Getesteten. Und die Abstände waren hat natürlich nicht eingehalten, Mund-Nase-Bedingungen waren nicht da. Und auch das Mundstück von dem Shisha war halt das Gleiche.
Der Mann muss nun sofort in Quarantäne. Seit Montag unterstützen Steven Dumbeck und 5 andere Soldaten die Kontaktverfolgung im Landkreis Heilbronn. Der hatte die Bundeswehr um Hilfe gebeten, denn obwohl der Landkreis bisher kein Corona-Hotspot ist, arbeiten 70 Mitarbeiter in der Kontaktverfolgung am Anschlag.
Es gibt erhebliche Unterschiede zu dem Verlauf im Frühjahr. Im Frühjahr waren wir im Lockdown gewesen. Viele Menschen hatten auch weniger Kontakte. Sie erleben heute, wenn wir Infizierte haben und dann die Kontaktnachverfolgung betreiben, dass es deutlich mehr Kontakte waren wie früher, Größenordnung etwa um die 100 teilweise.
Aktuell liegt der Landkreis Heilbronn bei etwa 26 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Steigen die Infektionswerte noch weiter, stößt die behördliche Zettelwirtschaft an ihre Grenzen. Digital ginge wohl alles so viel einfacher. Das meint zumindest dieser IT-Spezialist aus Berlin. Seine Software will die Kontaktverfolgung in den Gesundheitsämtern komplett digitalisieren. Corona-Infizierte könnten dann ihre Kontaktpersonen per App melden. Doch das vom Bund geförderte Projekt wird bislang nur in Mannheim eingesetzt.
Es sind Mitte des Jahres mehrere Leute auf uns zugekommen, von unterschiedlichen Gesundheitsämtern. Das Interesse ist aber nach und nach abgeflacht mit sinkenden Infektionszahlen und ist bisher noch nicht wiederhergestellt worden.
Vielleicht auch deshalb, weil viele so denken wie der Heilbronner Landrat.
Ja, das klingt gut. Es muss im Alltag auch funktionieren. Und es gibt natürlich auch so, wir sind ja keine Insel, sondern wir müssen mit den anderen Kollegen auch zusammenarbeiten.
Die Digitalisierung, sie scheitert an mangelnden Schnittstellen. Vielleicht auch an fehlendem Mut. Und so müssen Steven Dumbeck und seine Kameraden im Jahr 2020 eben immer noch vieles analog in Papierform erledigen.
Tja, wie diese Pandemie verlässlich kontrollieren und in den Griff bekommen. Die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens. Jetzt dazu die Meinung von Thomas Kreuzmann aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Wir haben es eben im Beitrag gesehen. Die Bekämpfung der Corona-Pandemie ist kompliziert. Deutschland lernt immer noch dazu, etwa welche Probleme die Nachverfolgung von Infektionsketten macht. Nicht wirklich lernfähig erscheint mir dagegen die Politik in diesem zunehmend bedrohlichen Pandemieherbst. Das mühsame Ringen der heutigen Bund-Länder-Konferenz wirkt dem Ernst der Lage nicht angemessen, weder dem Anstieg der Infektionen noch den wirtschaftlichen Einbrüchen. Kontaktbeschränkungen hier, Ausweitung der Maskenpflicht dort, das ist nicht allzu viel. Vor allem ist es heute nicht zu einer allgemeinen Aufhebung der unsinnigen und juristisch umstrittenen Beherbergungsverbote gekommen. Dabei räumt selbst der Bundesgesundheitsminister ein, dass innerdeutsches Reisen nun wirklich nicht das Hauptproblem bei der Ausbreitung des Virus ist. Viele Wissenschaftler halten es für nachrangig und die Beherbergungsverbote für überzogen, während die wirtschaftlichen Folgen für Gastronomie und Hotellerie verheerend sind. Und die allgemeine Sperrstunde wird die Existenznöte von Deutschlands Wirten noch verschärfen, während außerhalb der Restaurants nicht wenige ihren tagsüber gebunkerten Alkohol in Gruppen auch nach 23 Uhr konsumieren. Dabei wären fast alle Einschränkungen völlig überflüssig, wenn vor allem die Großstädte die bereits bestehenden Corona-Regeln konsequent durchsetzen würden. So aber ist eine ordentliche Mehrheitsbevölkerung zur Geisel selbstsüchtiger und partysüchtiger Corona-Ignoranten geworden, wie in Berlin. Kommunale Konsequenz: Fehlanzeige. Dass Deutschland nun noch Einschnitte wie in Tschechien oder Frankreich abwenden kann, hoffe ich, glaube ich aber nicht. Dazu stimmt dieses Gipfeltreffen zu wenig optimistisch.
Die Meinung von Thomas Kreuzmann. Das Unheil, von dem die Kanzlerin heute warnte, ist bei unseren europäischen Nachbarn teilweise schon eingetroffen. In den Niederlanden haben die Gesundheitsämter aufgegeben, die Infektionsketten nachzuverfolgen. Sie kommen angesichts der hohen Corona-Fallzahlen einfach nicht mehr hinterher. In mehreren Städten mussten Notaufnahmen von Krankenhäusern zeitweilig schließen. Die Italiener fürchten, dass sich die Katastrophe vom Frühjahr wiederholt. Und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat heute drastische neue Einschränkungen angekündigt. Unsere Korrespondenten berichten aus Rom, Madrid und Paris.
Seine Gäste muss Valerio Abate aus seinem Pariser Restaurant in Zukunft früh nach Hause schicken. Ab Samstag gilt in Paris und 8 anderen Großstädten eine nächtliche Ausgangssperre. Zwischen 21 und 6 Uhr darf dann ohne triftigen Grund keiner mehr auf der Straße sein. Unsere Absicht ist, die privaten Kontakte einzuschränken. Die privaten Kontakte sind die gefährlichsten. Diese Momente, wo man locker zusammen ist mit Menschen, die nicht zur engen Familie gehören. Das sind oft gesellige Momente. Mit der Ausgangssperre reagiert die Regierung auf die steigenden Infektionszahlen und die wachsende Not der Krankenhäuser. In der Region Paris sind bereits mehr als 40% der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Der Druck wird immer größer, auch weil man sich um die anderen Patienten kümmern muss. Und wir können schnell an die Grenzen des Systems stoßen. Ich bin sehr besorgt, was in den nächsten Wochen passiert. In mehreren französischen Regionen haben Krankenhäuser bereits ihre Notfallpläne aktiviert.
In Spanien wird die Situation immer schwieriger. Aus Madrid darf schon seit vergangenen Freitag niemand mehr ohne Ausnahmegenehmigung hinaus. Und in Katalonien müssen ab morgen Nacht Bars und Restaurants komplett schließen. Die Fallzahlen steigen auch dort wieder stark an. Im ganzen Land sind seit dem Ausbruch der Epidemie mehr als 33.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Dass das Infektionsgeschehen jetzt wieder außer Kontrolle geraten könnte, alarmiert die Regierung. Machen wir uns nichts vor, die nächsten Wochen werden kompliziert. Die Wut auf die Behörden wächst. Hausärzte protestieren, wie hier in Barcelona, gegen die schlechte Ausstattung ihrer Gesundheitszentren. Und im ganzen Land fehlen Kontrolleure, warnen Epidemiologen. Infektionsketten wurden kaum zurückverfolgt und jetzt sei es womöglich zu spät.
Hier in Italien stört die Maske fast niemanden mehr. Seit einigen Tagen ist sie auch unter freiem Himmel Pflicht. Wer Mund und Nase nicht bedeckt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 1.000 Euro rechnen. Italien verschärft die Maßnahmen deutlich. Die Zahl der Neuinfektionen steigt, wenn auch langsamer als in Frankreich und Spanien. Private Partys, drinnen oder draußen, sind ab heute nicht mehr erlaubt. Treffen mit mehr als 6 Gästen sollen vermieden werden. Klar ist, natürlich werden wir keine Polizisten zu Ihnen nach Hause schicken. Die Privatsphäre bleibt absolut geschützt. Wir müssen uns vorbereiten, diese Vorsichtsmaßnahmen umsetzen, um auch diese Phase zu überstehen. Mittlerweile steigt auch die Zahl der Intensivpatienten wieder an. Testen, testen, testen. Italien will es wissen. Reisende aus diversen Ländern müssen bei Ankunft einen negativen Test vorweisen. Und überall im Land bilden sich lange Warteschlangen an den Drive-in-Teststationen. Die Angst steigt, dass sich das Drama des Frühjahrs wiederholt.
Zu einem anderen Virus, das uns jedes Jahr erreicht, aber in diesem Herbst gefährlicher sein könnte, wegen der Kombination mit Corona. Bundesgesundheitsminister Spahn hat heute zur Grippeschutzimpfung aufgerufen und Ängste vor Versorgungsengpässen bei dem Impfstoff zurückgewiesen. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Thorsten Schröder.
So viele Grippeimpfdosen wie in diesem Jahr hätten noch nie zur Verfügung gestanden, so Spahn. Damit könnte das Gesundheitssystem in der Corona-Pandemie vor Überlastungen geschützt werden. Zuvor hatte der Kinder- und Jugendärzteverband angezweifelt, dass die Grippeimpfdosen ausreichen werden. Laut Bundesgesundheitsministerium sind insgesamt 26 Millionen Grippeimpfdosen bestellt. Die Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft stärker in Mitleidenschaft gezogen als vor Monaten vorhergesagt. Laut Herbstgutachten der führenden Forschungsinstitute wird die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 5,4% einbrechen. Mehr dazu von Anja Kohl an der Frankfurter Börse.
Der deutschen Wirtschaft geht immer mehr der Schwung verloren. Gebremst wird die Entwicklung von den Branchen, die direkt vom Menschen abhängen, wie der Gastronomie und der Tourismusbranche. Ihre Notsituation verschlimmert sich zusehends im Zuge der anhaltenden Beschränkungen. Die Wirtschaftsforscher gehen nun davon aus, dass die deutsche Wirtschaft dieses Jahr statt um 4,2% sogar um 5,4% schrumpfen wird. Auch der vorhergesagte Aufschwung falle schwächer aus. Statt 5,8% Wachstum seien 2021 nur 4,7% zu erwarten. Frühestens 2022 kehre Deutschland zu alter wirtschaftlicher Stärke zurück. Positiv wirkt bislang, dass die Einkommen der privaten Haushalte aufgrund der staatlichen Stützungsmaßnahmen relativ stabil geblieben sind.
Wegen des Giftanschlags auf den russischen Oppositionellen Nawalny verhängt die EU Sanktionen gegen Russland. Nach Agenturinformationen werden gegen 6 Personen und eine Einrichtung Einreiseverbote oder Kontensperrungen in Kraft gesetzt. Auf der Liste sind neben anderen der Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB Bortnikow und das staatliche Forschungsinstitut für organische Chemie und Technologie. Die EU ist der Ansicht, dass es für Nawalnys Vergiftung keine andere plausible Erklärung gibt als eine Beteiligung Russlands. In Thailand sind erneut tausende Anhänger der Demokratiebewegung auf die Straße gegangen. Sie zogen zum Regierungssitz und forderten den Rücktritt von Premierminister Prayut Chan-o-cha. Die seit Monaten andauernden Proteste richten sich auch gegen König Maha Vajiralongkorn und ein umstrittenes Gesetz, das Majestätsbeleidigung unter hohe Strafe stellt. Der Monarch, der sich die meiste Zeit in Deutschland aufhält, feierte heute unweit des Protestzuges eine Zeremonie.
Auch wenn die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr menschenleer und in den virtuellen Raum verlegt ist, sollte man gerade jetzt dieses analoge Kunstwerk würdigen. Denn es vollbringt die Kunst, dieser Krise zu trotzen, weil es vielen in der bleiernen Pandemie hilft. Schon jetzt gibt es etliche Bücher über das Leben mit Corona und die Leute lesen auch mehr. Weil aber auch jeder Buchhandel ein Wirtschaftsunternehmen ist, muss sich diese Branche neu erfinden und, wie Janine Hildmann berichtet, für sich und die Leser neue Kapitel aufschlagen.
Auch die Rahmenhandlung ist ein bisschen skurril.
Es wirkt fast wie vor Corona-Zeiten, wenn Marlies Schwarze die Kunden in ihrer Buchhandlung berät. Das kleine Geschäft in Neuansbach im Taunus ist gut besucht. Keine Selbstverständlichkeit, nachdem der Buchladen im Frühjahr für mehrere Wochen schließen musste.
Ich habe in der nächsten Sekunde überlegt, was wir jetzt machen können. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, wie wir eine Abholstation hinbekommen, weil es hieß ja, Liefer- und Abholservice ist erlaubt. Wir haben auf jeden Fall sofort beschlossen, wir bleiben hier in einer Minimalbesetzung. Wir gehen ans Telefon, wir bedienen, beraten die Leute.
Marlies Schwarze tritt mit ihrem Team die Flucht nach vorne an. Sie bauen den Online-Shop aus. Wer bestellt, bekommt das Buch am nächsten Tag. Ein absoluter Gewinn, denn gerade während viele Menschen zu Hause bleiben müssen, ist die Lust am Lesen groß. Statt geplanter Lesungen tut sie sich mit einem Sprecher aus dem Ort zusammen, der regelmäßig kleine Online-Lesungen hält. Und bis heute gibt es den Abhol- und Bring-Service.
Wenn wir den Kunden was ausgeliefert haben, haben wir eben auch ein bisschen Werbung mitgegeben, Prospekt mitgegeben, auch um auf uns natürlich aufmerksam zu machen.
All das kommt so gut an, dass der Umsatz bei Ihnen sogar leicht ansteigt. Mut ist in der Branche das Mittel der Stunde. Auch Tessa Debus hat mit ihrem Verlag notgedrungen Neues gewagt. Ihr 15-köpfiges Team stellt unter anderem monatlich erscheinende Politik- und Wirtschaftshefte her, die Lehrer für den Unterricht kaufen können. Doch wer braucht ein Heft, wenn kein Präsenzunterricht stattfindet? Und so entscheidet sich Tessa Debus, das Heft auch online zur Verfügung zu stellen.
Es hat noch natürlich ein kurzes Anhalten des Atems gebraucht und dann haben wir doch gemerkt, es funktioniert, wir haben keine Einbrüche.
Von großer Hoffnung bis hin zu tiefer Verzweiflung reichte die Stimmung in der Branche. Sie hat sich inzwischen so weit erholt, dass der Umsatz Anfang Oktober nur noch 4,3% unter dem des Vorjahres lag. Und die Krise bot auch neue Erkenntnisse.
Es ist tatsächlich so, dass fast etwas mehr als 1 Million Menschen haben zum ersten Mal den Webshop ihrer Buchhandlungen vor Ort genutzt. Den gab es, aber wenn man es nicht weiß, tut man es halt nicht. Insgesamt hat Corona uns unserer Digitalkompetenz versichert.
Zurück bei Marlies Schwarze im Taunus. Die Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft laufen. Und wegen der großen Nachfrage will die Buchhändlerin dann sogar ihre Garage zu einem zweiten Verkaufsraum umbauen.
Zum Schluss noch ein Ausblick auf morgen. Wenn die EU morgen auf dem Brexit-Gipfel doch noch ein Abkommen mit den Briten an Land ziehen will, dann weiß sie, das geht nur, wenn man sich einigt, wer künftig wo wie viele Fische fangen darf. Kommt es zu einem Austritt ohne Deal, gibt es für die Ex-Partner keinen einzigen Hering aus britischen Gewässern, was besonders fatal wäre für die Fischereiflotte Flanderns, die dort besonders gerne fischt. So witterten die flandrischen Fischer Anglerglück, als sie sich erinnerten, in grauer Vorzeit mal einen guten politischen Fang gemacht zu haben. Dank dessen ihnen jetzt, 350 Jahre später, erst Boris Johnson und dann auch weiterhin viele Fischschwärme aus Britannien ins Netz gehen sollen. Markus Preis.
Es ist eine absurde Geschichte und das geht schon damit los, dass die einst stolze Hafenstadt Brügge in Belgien schon ewig keinen direkten Zugang mehr zur See hat. Alles längst versandet. Und doch in den Archiven der Stadt, im aufwendigen Karton mit noch aufwendigerer Erweiterung fürs imposante Bienenwachsige, schlummert ein royaler Hammer. Es ist eine Charta aus dem Jahr 1666, erlassen vom englischen König Charles II. Er vergibt darin das Privileg, dass 50 Fischer aus Brügge in alle Ewigkeit in britischen Gewässern fischen dürfen. Ein Text von schlichter Klarheit. Eine Seite, nicht 1000. Kein Brexit-Kauderwelsch von Übergangsphasen oder Level-Playing-Field. Einfach nur, ihr dürft fischen. Ein Geschenk des Himmels für Flanderns Brexit-geplagte Fischereiministerin.
Ich weiß, dass sehr viele Leute in Großbritannien, dass sie sehr viel Wert geben an alte Dokumente, an Sachen, die man für ewig an jemanden gibt. Das ist für ewig.
Der Mann, der Boris Johnson mit seinen ewigen Versprechen jetzt womöglich in die Klemme bringt, ist er, Charles II. Nachdem sein Vater enthauptet wurde, musste er 1651 ins Exil. In Brügge hatte er so eine tolle Zeit, dass er sich nach der Rückkehr auf den Thron nicht mit Kleingedruckten aufhielt.
Ewig ist ewig. Das ist jetzt vor 350 Jahren, aber ewig ist natürlich noch viel länger als 350 Jahre.
Aber ob ewig auch jetzt noch ist? Die Belgier haben es schon mal ausprobiert. 1963, als Großbritannien noch nicht in der EU war, setzte Victor de Pape die Segel. Doch auch wenn sein Schiff Charles II. Hieß, es wurde humorlos abgedrängt von der Royal Navy. Zum erhofften Gerichtsverfahren kam es nicht. Die Briten wollten nicht riskieren, dass der Mann aus Brügge womöglich noch Recht bekommt. 1965 haben die Briten das Dokument offiziell geprüft. Sie haben uns nie gesagt, was rausgekommen ist, aber es war in London und dann kam es zurück. Ein Glück haben sie es nicht behalten. Denn jetzt ist das Pergament womöglich die letzte Hoffnung für Belgiens Fischer. Die Regierung hat es offiziell in die Brexit-Gespräche eingebracht und auch die EU-Kommission muss nun Fragen dazu beantworten. Ich würde gern wissen, ob Ihre Juristen das Dekret von Charles II. Bereits prüfen. Antwort: Faszinierend. Man sollte vorsichtig sein, wenn man was auf ewig vergibt. Der Text aus alten Zeiten, der Archivar hofft, dass sich Briten und EU auch so noch einigen und dass das alles nur eine Anekdote bleibt, über die man lacht. Gern auch noch ewig.
Und bei uns macht Claudia Kleinert gleich die Tür zu, aber erst, wenn du uns gesagt hast, wie es Wetter wird.
Ja, und es wird ziemlich nass und trüb, allerdings so richtig viel Regen fällt nicht. Den hatten wir heute schon in Brandenburg und Sachsen. Und wenn wir uns mal angucken auf der Niederschlags- und Wolkenanimation, da sehen Sie, da kommt aus Osten noch weiterer Regen. Dieses Tief kommt nach Westen voran, wird auch da für etwas Regen sorgen, morgen übermorgen. Vor allem am Alpenrand bleibt es ziemlich trüb. Richtig kräftig schütten wird es dagegen rund um die Adria. Da zieht ein Tiefdruckgebiet von Frankreich weiter nach Osten. Und hier steht schon wieder ein neues Tief bereit. Bei uns jetzt in der Nacht dichtere Wolken aus Osten, die sich ausbreiten. Und morgen dann wirklich die niedrigsten Temperaturen. München hatte auch heute schon um die 8 Grad, da bleibt es auch ziemlich kühl. Sonst sind es heute zumindest noch mal verbreitet zweistellige Höchstwerte geworden. Im Laufe der kommenden Woche geht es aber zumindest mal wieder auf die 14 Grad rauf. Bei uns jetzt nachts dichte Wolkenfelder, die auch verhindern, dass es nachts so kalt wird. Die bringen etwas Regen auf dem Weg nach Westen und Südwesten. Im Nordwesten ist es meist locker bewölkt. Morgen im Laufe des Tages dann auch Richtung Alpenrand kompakte Wolkenfelder, dichte Wolken und etwas Regen. So rund um die Nordsee wird es dann am sonnigsten sein. Und die Temperaturen liegen morgen früh meist so bei Werten zwischen 4 und 8 Grad. 10 Grad direkt an der Ostsee, morgen Nachmittag überall da, wo es trüb und grau ist, nur einstellige Höchstwerte. Nach Norden und Nordosten hin immerhin 10 bis 13 Grad. Und die nächsten Tage bringen dann immer wieder etwas Regen, was für den Freitag heißt. Vor allem über dem Süden wird es ab und zu nass sein. Nach Norden und Westen hin auch mal sonnige Abschnitte, 12, 13 Grad. Am Samstag dann über der Mitte dichte Wolken. Es wird immer mal wieder regnen können. Höchstwerte 12 bis 13 Grad. 9 Grad dann immer noch da, wo es den ganzen Tag über trüb ist. Das ist weiterhin im Süden. Also dort auch in den kommenden Tagen kaum Chance auf goldenen Oktober.
Danke, Claudia Kleinert. Und jetzt diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen natürlich auch die Ergebnisse des heutigen Abends. Um 0:35 Uhr meldet sich André Schünke mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann.